Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Willkommen zu einer weiteren Etappe auf unserer Entdeckungsreise durch die Bibel. Ein weiterer Abschnitt aus dem 5. Kapitel des Buches Jesaja liegt vor uns. Dabei handelt es sich um die Fortsetzung der 6 Weherufe, die Jesaja als Prophet über verschiedene Sünden ausgesprochen hat. Diese Sendung wird möglicherweise einen etwas traurigeren Charakter haben als sonst und eine gedrückte Stimmung vermitteln. Und dennoch bin ich davon überzeugt, dass die zeitlosen Worte des Propheten Jesaja auch eine Botschaft der Hoffnung für uns heute beinhalten. Im 5. Kapitel des Jesaja-Buches finden wir 6 sogenannte Weherufe. Mit diesen Weherufen will der Prophet Jesaja sündige Menschen aus ihrer Gleichgültigkeit reißen. Er droht ihnen an, dass verschiedene schwerwiegende Sünden ganz bestimmte Strafen nach sich ziehen werden. Jeder einzelne Weheruf beginnt mit den Worten: Wehe denen, die dieses oder jenes tun. Auf den ersten Weheruf in den Versen 8 bis 10 bin ich bereits in der letzten Sendung eingegangen. Er besagt, dass habsüchtige Menschen damit rechnen müssen, dass ihnen ihr Besitz nicht den gewünschten Ertrag bringt. Wer beispielsweise 10 Scheffel Saat auf seinem Ackerland ausbringt, soll trotzdem nur einen Scheffel ernten. Und nun lese ich weiter ab Vers 11. Weh denen, die des Morgens früh auf sind, dem Saufen nachzugehen, und sitzen bis in die Nacht, dass sie der Wein erhitzt, und haben Harfen, Zittern, Pauken, Pfeifen und Wein in ihrem Wohlleben, aber sehen nicht auf das Werk des Herrn und schauen nicht auf das Tun seiner Hände. Hier haben wir also das zweite Wehe denen und damit auch die zweite Sünde. An dieser Stelle werden Trunkenheit und das Streben nach Sinneslust angeprangert, denn sie führen zu einer Abstumpfung jeglicher geistlicher Wahrnehmung. Wenn heutzutage über den Alkoholkonsum in unserer Gesellschaft diskutiert wird, spielen solche Dinge natürlich überhaupt keine Rolle, sondern da kann es sogar passieren, dass damit argumentiert wird, wie viele Arbeitsplätze von den Herstellern alkoholischer Getränke bereitgestellt werden, dass auch die Werbeindustrie davon profitiert und dass die Alkoholsteuer unglaublich viel Geld in die Staatskasse spült. Umgekehrt hört man nur wenig davon, wie viel Geld unser Gesundheitssystem jedes Jahr für die Folgen von erhöhtem Alkoholkonsum ausgeben muss, wie viele Polizisten wegen Schlägereien und wegen Gewalttaten in Familien gerufen werden und wie viele Menschenleben durch vermeidbare Verkehrsunfälle ausgelöscht werden, bei denen Trunkenheit am Steuer eine Rolle spielte. Ich persönlich bin der Ansicht, dass die schädlichen Auswirkungen des Alkoholkonsums unterschätzt und teilweise auch absichtlich kleingeredet werden. Und so ist der zweite Weheruf des Propheten Jesaja von ungewöhnlicher Aktualität. Vers 13 erinnert uns allerdings daran, dass sich Jesaja in erster Linie an das Volk Juda wendet. Dort heißt es nämlich: Darum wird mein Volk weggeführt werden unversehens, und seine Vornehmen müssen Hunger leiden und die lärmende Menge Durst. Die Mehrheit der Menschen in unserem Land ist der Meinung, dass der Alkoholkonsum an sich nichts Schlimmes sei. Für sie gehört er einfach zum Leben dazu. Mit Interesse habe ich ein Zeitungsinterview gelesen. Der Befragte war der Direktor einer therapeutischen Anstalt für Drogenabhängige in einer deutschen Großstadt. Eine der Fragen, die ihm gestellt wurden, lautete: Was können Eltern tun, damit ihre Kinder nicht zu Drogen greifen? Die Antwort dieses Mannes, vermutlich kein Christ, lässt sich so zusammenfassen: Das Allerwichtigste sei, dass zu Hause keine Drogen, keine Pillen und kein Alkohol eingenommen werden, um die Probleme des Lebens zu bewältigen. Er fügte hinzu, dass dies nicht bedeutet, dass ein Glas hier und da absolut tabu wäre, aber dass die alte Redensart »Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm« genauso gut zu diesem Thema passt wie zu jedem anderen Thema auch. Ihm zufolge werden Jugendliche, die von Drogenmissbrauch umgeben, aufwachsen, unter den ersten sein, die Marihuana oder irgendwelche Pillen ausprobieren werden, wenn sie ihren eigenen Problemen gegenüberstehen. Liebe Eltern, falls Sie selbst gelegentlich oder regelmäßig Alkohol in größeren Mengen konsumieren, dann wundern Sie sich nicht, wenn Ihre Kinder es Ihnen irgendwann nachmachen. Stellen Sie sich die Frage, warum Sie selbst trinken. Trinken Sie, um mit dem Leben besser klarzukommen? Das wirkt sich zerstörerisch auf Ihre Person und Ihre Familie aus. Wenn Sie nicht mehr die Finger vom Alkohol oder von anderen Suchtmitteln lassen können, dann suchen Sie sich bitte Hilfe. Trunkenheit ist offenbar eines der Dinge, die sogar zum Fall Israels beigetragen haben. Das kann man Vers 14 entnehmen. Jesaja sagt: Daher hat das Totenreich den Schlund weit aufgesperrt und den Rachen aufgetan ohne Maß, das hinunterfährt, was da prangt und lärmt, alle Übermütigen und Fröhlichen. Das mit Totenreich übersetzte Wort bedeutet in Wirklichkeit das Grab. Es bezieht sich nicht auf den Feuersee, so wie wir uns die Hölle heute vorstellen. Hierbei handelt es sich um das hebräische Wort Sheol, das bedeutet wortwörtlich, das Grab verlangt. Dasselbe Wort erscheint in Sprüche 30, Vers 16. Das Totenreich und der Frauen verschlossener Schoß, die Erde, die nicht des Wassers satt wird, und das Feuer, das nie spricht, es ist genug. Der Tod bzw. das Grab, beides sind angebrachte Übersetzungen von Sheol, ist niemals zufrieden. Wenn Sie an einem Grab stehen, können Sie sich die Frage stellen, wo er oder sie ist, der oder die hier liegt. Hiob hat die folgende Frage gestellt: Stirbt aber ein Mann, so ist er dahin. Kommt ein Mensch um, wo ist er? Diese Frage wird sich jeder einmal stellen müssen. Anfangs war die Hölle mit keinem besonderen Ort verbunden. Mit der Zeit aber dachten die Menschen, da Gott im Himmel oder über uns war, muss die Hölle oder das Grab unter uns sein. Im Neuen Testament hat das griechische Wort Hades dieselbe Bedeutung wie das alttestamentliche hebräische Wort Sheol. Der Herr Jesus verwendete dieses Wort, als er sprach: Und du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden? Du wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden. Der Herr sprach dabei nicht von einem buchstäblichen Abgang ins Innere der Erde. Er meinte lediglich, dass Kapernaum zerstört werden würde. Sie brauchen sich heute nur die Ruinen dieser Stadt anschauen, um zu wissen, dass er die Wahrheit gesprochen hat. Mit den richtungsweisenden Begriffen nach oben und nach unten verbinden wir immer eine starke moralische Beziehung, nach oben Richtung Gott oder nach unten Richtung Hölle. An dieser Stelle sagt Jesaja, dass die Nation Israel nach unten gebracht oder zerstört werden wird. Sie wird in die Gefangenschaft entführt, sie wird begraben werden und ihre Herrlichkeit zu Staub werden, weil sie der Trunkenheit und der Sinneslust gefrönt hat. Wir überspringen jetzt drei Verse und machen mit Vers 18 weiter. Man könnte dabei fast meinen, dass Jesaja von korrupten Anwälten, die manchmal umgangssprachlich auch Rechtsverdreher genannt werden, spricht. Wie denen, die das Unrecht herbeiziehen mit Stricken der Lüge und die Sünde mit Wagenseilen. Dieser Vers kann auch so verstanden werden: wie denen, deren Lügen ihre Boshaftigkeit noch verschlimmern, die mit ihrem Stolz und Unglauben den Zorn Gottes hervorrufen. Man könnte daraus fast ein Gedicht schreiben. Dies ist das dritte »Weh denen« oder die dritte Sünde. Es stellt eine Nation dar, die sich ohne Schande und Gewissen der Sünde hingibt. Dabei wird sie sogar noch frech, wie wir im nächsten Vers sehen können. »Weh denen, die sprechen, er lasse eilends und bald kommen sein Werk, dass wir's sehen, es nahe und treffe ein der Ratschluss des heiligen Israels, dass wir ihn kennenlernen.« Mit anderen Worten, sie fordern Gott heraus, etwas gegen ihre Sünde zu unternehmen. Es ist schon interessant, dass hier keine Strafe erwähnt wird. Gerade diese Stille ist angsteinflößend. Die Strafe ist zu furchtbar, um erwähnt zu werden. Die Geschichte der babylonischen Gefangenschaft lässt die beängstigende Strafe Gottes erahnen, die Gott für ein Volk auf Lager hat, das sich gegen ihn auflehnt und meint, straflos gegen ihn sündigen zu können. Gott wird es richten. Erinnern Sie sich an Psalm 137? Dieser Psalm ist ein Gebet Israels gegen Babylon. Sie beteten für Auge um Auge, Zahn um Zahn. Sie beteten, wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert. Diese Aussage ist unbeschreiblich grausam, aber diese Strafe überkam Israel. Liebe Hörer, Gott ist ein Gott der Liebe, aber wenn sie sich gegen ihn auflehnen und ihm den Rücken zukehren, gibt es keine Hoffnung für sie. Die Strafe wird kommen. Es gibt einfach zu viele Beispiele aus der Geschichte, um diese Tatsache zu leugnen. Es sei denn, sie wollen ihre Augen angesichts dieser Tatsache verschließen. Beim nächsten Vers könnte man meinen, Jesaja würde heute mitten unter uns leben. Hören Sie zu, was er schreibt. Vers 20. Weh denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus Sauer süß und aus Süß sauer machen. Dies ist die vierte Sünde, gegen die das vierte Weh denen gerichtet ist. Sie beschreibt den Versuch, Gottes Maßstab von Gut und Böse zu ersetzen durch menschliche Werte, die Gottes Maßstab widersprechen. Verwirrung dieser Art befällt eine Nation, wenn sie Gott außen vor lässt, nachdem er sie zuvor aufgrund ihrer Anerkennung seiner Person gesegnet hat. Die westliche Welt ist heutzutage leider ein gutes Beispiel dafür. Diese Verwirrung zeigt sich heute auf viele verschiedene Weisen. Ich habe mir vor kurzem ein Interview im Fernsehen angesehen, in dem eine sogenannte Christin auf übelste Weise über Andersgläubige herzog. Ihrer Meinung nach fordert Gott uns dazu auf, die Wahrheit zu sprechen. Damit hat sie zwar recht, aber unter dem Deckmantel des christlichen Glaubens, seine persönlichen Vorurteile zur Schau zu stellen und andere Menschen persönlich anzugreifen, hat Gott damit nicht gemeint. Jesus selbst hat die Pharisäer aufgrund ihrer Heuchelei in die Schranken gewiesen. Weiter geht es in Vers 21 mit Menschen, die sich selbst für schlauer als alle anderen halten. Oder, um es etwas einfacher auszudrücken, sie halten sich für Graf Rotz. Weh denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und halten sich selbst für klug. Hier haben wir das fünfte, weh denen, das die Sünde des Stolzes beschreibt. Wenn Gott eines nicht ausstehen kann, dann ist das Stolz oder Hochmut. In Sprüche 6 in den Versen 16 und 17 steht geschrieben, diese sechs Dinge hasst der Herr, diese sieben sind ihm ein Greuel. Stolze Augen, falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Dem ersten Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 6 zufolge, war der Stolz die Sünde Satans. Zitat, er, gemeint ist ein Gemeindemitarbeiter in verantwortlicher Position, er soll kein Neugetaufter sein, damit er sich nicht aufblase und dem Urteil des Teufels verfalle. Auf Gottes Unbeliebtheitsskala steht der Stolz an erster Stelle. Als nächstes sind in unserem Bibeltext die Leute dran, die es cool finden, sich auf Partys volllaufen zu lassen, und korrupte Richter und Rechtsanwälte. Ich lese ab Vers 22. Wie denen, die Helden sind, Wein zu saufen und wackere Männer Rauschtrank zu mischen, die den Schuldigen gerecht sprechen für Geschenke und das Recht nehmen denen, die im Recht sind. Dies ist das sechste und letzte Wie denen. Es beschreibt, wie Menschen so dermaßen durch Alkoholmissbrauch abgestumpft sind, dass sie ihren Sinn für Gerechtigkeit verloren haben. Ungerechtigkeit und Unehrlichkeit gewinnen die Oberhand, und der Gerechte wird falsch beschuldigt. Keine Nation kann lange überleben, wenn ihre Moralvorstellungen so stark abnehmen, dass sie sich nicht mehr an ihre Werte erinnern kann. Wir leben in einer Zeit, in der Menschen sagen, dass das Richtige falsch ist und das Falsche richtig. Der US-amerikanische Politiker Edward Kennedy, ein Bruder des ermordeten Präsidenten John F. Kennedy, hat es auf den Punkt gebracht. In der Politik ist es wie in der Mathematik. Alles, was nicht ganz richtig ist, ist falsch. Dasselbe gilt natürlich auch für den Glauben, die Werte und die Moral. Das Falsche ist und bleibt falsch. Nachdem Jesaja diese 6 W denen ausgesprochen hat, demonstriert er bildhaft, was mit diesen Menschen geschehen wird. Vers 24. Darum, wie des Feuers Flamme Stroh verzehrt und Stoppeln vergehen in der Flamme, so wird ihre Wurzel verfaulen und ihre Blüte auffliegen wie Staub. Denn sie verachten die Weisung des Herrn Zebaoth und lästern die Rede des Heiligen Israels. Wie des Feuers Flamme Stroh verzehrt. Obwohl der Verwesungsprozess langsam und unbemerkt vor sich geht, folgt die Strafe wie ein Feuer im Stroh. Dieses Feuer breitet sich schnell aus, verschlingt alles und kann nicht aufgehalten werden. Es handelt sich hierbei um den Zorn des Herrn, den er von seinem Richterstuhl aus walten lässt. Es lässt uns erahnen, wie es zum Zeitpunkt des jüngsten Gerichts aussehen wird. In Matthäus 12, Vers 20 sprach der Herr Jesus Christus, »Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht herausführt zum Sieg.« Dabei zitierte er aus Jesaja 42, Vers 3, »Es gibt bestimmte Zeichen, die ihr eigenes Urteil mit sich ziehen. Unter ihnen befinden sich der Alkohol- und Drogenmissbrauch. Ich könnte viele Menschen erwähnen, die in diesen Sünden geschwelgt haben. Diese Sünden hatten Auswirkungen auf ihr Leben und das Leben ihrer Familien und auf ihre eigenen Körper, bis diese dadurch zerstört wurden. Bedauerlicherweise haben sie sich keine Hilfe gesucht, um aus ihrer Sucht herauszukommen. Sie wollten nicht, dass Gott in ihrem Leben eingreift. Der glimmende Docht wird zu einem rasenden Feuer und das geknickte Rohr wird absterben. Es ist eben genau die Sünde, die wir begehen, die uns dereinst zerstören wird. Vor vielen Jahren war ich bei meinem Zahnarzt, der auch ein guter Freund von mir war. Eines Tages erzählte er mir eine Geschichte, die sich ein paar Jahre zuvor in dieser Stadt zugetragen hatte. Er erzählte, einer der angesehensten Ärzte der Stadt sei Anführer einer Drogendealerbande gewesen. Die Polizei kam aufgrund seiner Stellung und seines Ansehens nicht leicht an ihn heran. Eines Tages entschied sich der Arzt, sein Drogenangebot künstlich zu verringern, um einen höheren Preis zu erzielen. Ein paar Wochen lang unterband er jeglichen Verkauf von Drogen, was zu einem Preisanstieg auf dem Schwarzmarkt führte. Während dieser Zeit stellte sich heraus, dass sowohl sein Sohn als auch seine Tochter drogenabhängig waren. Er hatte von ihren Problemen absolut keinen blassen Schimmer, bis er das Dealen unterband. Dieser Mann bekam den Schock seines Lebens, der anscheinend kurze Zeit danach zu seinem Tod führte. Gott muss nicht jedes Mal selber Hand anlegen und urteilen. Oftmals lässt er die Sünde einfach nur ihren Kurs laufen. Die Sünde des Alkoholmissbrauchs umgibt uns heute von allen Seiten. Gott kümmert sich nicht darum. Das braucht er gar nicht. Alkoholmissbrauch trägt seine eigene Strafe mit sich. Die Person straft sich selbst, aber auch die Menschen um den Sünder herum. Ich selber habe erlebt, wie Trinker sich bekehrt und dem Herrn zugewandt haben. Aber einige von diesen haben eine Flasche in der hintersten Ecke des Wohnzimmerschranks behalten für den Fall der Fälle. So etwas führt viele zurück in die Abhängigkeit. Das sprach Paulus in Römer 8, Vers 12 an, als er schrieb, »So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben.« Mit anderen Worten, arrangieren Sie sich nicht mit dem Fleisch, damit es Sie nicht dazu verleitet, das zu tun, was es von Ihnen will. Schmeißen Sie die Flasche im Wohnzimmerschrank weg. Nehmen Sie die Flasche und zerdeppern Sie sie. Viele Menschen meinen, dass die Sünde Ihnen nichts anhaben könnte. Aber einige dieser Sünden gehen sicherlich uns alle etwas an. Sie haben es im Laufe dieser Sendung sicher bemerkt. Der Alkoholmissbrauch ist für mich ein wichtiges Thema, weil ich merke, wie viel Unheil er bewirkt. Aber natürlich ist er nicht die einzige Sünde, auf die wir achten sollten. Alles, was für uns persönlich eine Position vor Gott einnimmt, ist Sünde. Er muss an erster Stelle stehen. Falls die kleine, aber feine Stimme ihres Gewissens sie auf ein Verhalten in ihrem Leben aufmerksam gemacht haben sollte, das nicht ganz im Reinen mit Gott ist, seien sie unverzagt. Jesus Christus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Bitten Sie ihn um Vergebung, und er wird Ihnen verzeihen. Mit diesen Worten der Ermutigung schließen wir für heute ab. Ich freue mich schon darauf, Sie auch beim nächsten Mal wieder bei Durch die Bibel begrüßen zu dürfen. Dann werden wir mit Kapitel 5 abschließen und uns Kapitel 6 widmen, das eigentlich am Anfang des Buches Jesaja stehen sollte. Bis dahin alles Gute und Gottes reichen Segen.